Haben die USA ein Empathieproblem? Neulich hat der US-Schriftsteller Jonathan Safran Foer exklusiv, wie das Blatt stolz vermeldete, einen namentlich gezeichneten Beitrag für den Spiegel geschrieben, mit Titel »Gefängnis der Wut«. Foer will den Deutschen erklären, weshalb 73 Millionen Amerikaner für die Wiederwahl von Donald Trump gestimmt haben. Ich meine, die Lektüre dieses Beitrags ist überaus lohnend, weil daraus ersichtlich wird, dass und wieso die Trump-Gegner absolut keine Ahnung haben, was drüben los ist. Foers Erklärung für das Phänomen Trump lautet schlicht Schmerz. Trumps Befürworter haben Schmerz, und was sie von den anderen Menschen brauchen, ist Empathie. Man soll, wie Weiland Bill Clinton, den Schmerz der Trump-Anhänger fühlen. Foer ist eine dieser Leute, die mir meine Frau und ein paar andere vorhalten, wenn es um die Theorie geht, dass es auch andere Menschen in den USA gibt. Gute, feinsinnige, sensible, kultivierte, gebildete Menschen. Und natürlich ist das auch wahr. Ich habe auch welche gekannt, als ich dort lebte. Es waren so um die 6 oder 7 Leute und ich kannte sie alle. Das Problem, damals schon gab es über 200 Millionen andere Amis, die so ziemlich das Gegenteil waren, und heute sind es circa 350 Millionen. Die Übermacht ist schier erdrückend. Foer hat durchaus recht, wenn er schreibt, dass die liberalen Intellektuellen, wie er selbst einer ist, meist auf die Trump-Anhänger als verblödete Hinterwäldler herabschauen. Das kann man bedauerlich finden oder auch nicht, aber es ist definitiv nicht, wiederhole, nicht das Problem. Das Problem ist, dass Trumps Wähler den ihnen verheißenen Way of Life schwinden sehen. Es war das große Versprechen, dass man als Weißer die Schule nach der 9. Klasse ohne Abschluss verlassen konnte und trotzdem einen gut bezahlten Fabrikjob auf Lebenszeit finden konnte. Dass man ein Eigenheim auf Pump kaufen konnte, indessen die ständig steigenden Grundstückspreise die Hypotheken von alleine finanzierten. Dass man ein, besser 2 Autos haben konnte und dass die Benzinpreise bis zum jüngsten Gericht niedrig bleiben würden. Den wenig gebildeten weißen Dorftrotteln vom Lande wurde in aller Ewigkeit ein Schlaraffenland versprochen, ein Tischlein deck dich, wo alle Wünsche zum Nulltarif erfüllt werden. Das war unrealistisch, ja, gewiss, aber man hat ihnen ein Versprechen gegeben und Versprechen muss man halten. Eine Zeit lang gab es sogar so etwas, was dem nahe kam oder zumindest ähnlich sah. Die Menschen in Argentinien oder aus der früheren Sowjetunion können bezeugen, dass es keinen dauerhaften Wohlstand gibt, der nur aus politischen Dekreten kommt. Diese Rechnung geht eben nicht auf, und auch in den USA konnte sie nicht von Dauer sein. Insofern hilft es wirklich nur, echte Tatsachen zu schaffen. Das ist in den USA noch ein bisschen schwieriger als woanders, weil es eine allgemein akzeptierte Ideologie gibt, dass Reiche und Landwirte ein Recht auf staatliche Subventionen bis zum Umfallen haben, Arbeiterinnen in der Industrie oder in dem Dienstleistungssektor dagegen nicht. Wenn es ihnen wirtschaftlich dreckig geht, müssen sie sehen, wie sie alleine klarkommen. Staat und Gesellschaft dürfen nicht eingreifen. Dieses Kastensystem, nach dem die einen ein Recht auf Almosen und Apanagen haben, die anderen dagegen nackt im eisigen Wind des Sozialdarwinismus stehen müssen, ist nicht nur im Rechtssystem der USA verankert, sondern auch noch fester Bestandteil der Ami-DNA, also unausrottbar im Erbgut enthalten. Soweit okay. Wenn es so ist, dann müssen Sie drüben eben damit zu Rande kommen. Aber dann nützt irgendein Geschwätz, wir fühlen euren Schmerz, ja rein gar nichts. Die Betroffenen erwarten, nein, sie verlangen, dass ihre Probleme gelöst werden. Arbeitsplätze und Wirtschaftswachstum müssen her. Das ist am Ende dann auch immer wieder die Kehrseite des Sozialdarwinismus. Wenn die Machthaber die Probleme nicht lösen können oder wollen, müssen sie immer damit rechnen, dass ihre Opfer das Gesetz des Handelns selbst in die Hand nehmen und vollendete Tatsachen schaffen. Was übrigens auch der maßgebliche Grund ist, weshalb Biden und Furs und Co. so gern das Prekariat entwaffnen möchte, damit sie wehrlos sind. Eigentlich sollte man sich sogar über den sogenannten Trumpismus freuen. Bedeutet er doch, dass die, die draußen vor der Tür stehen, doch eine Zeit lang bereit sind, auf eine politische Lösung zu setzen. Die hat es am Ende dann doch nicht gegeben. Das war vielleicht auch nicht unbedingt zu erwarten, obwohl es wenigstens die Chance dazu gegeben hat. Jetzt sieht es aber so aus, wie wenn die Gnadenfrist zu Ende sein könnte. Man kehrt wieder zum Tagesgeschäft zurück. Die Politikerkaste wird weiterhin Soundbites produzieren. Wohlmeinende Intellektuelle wie Furs werden dümmliche Klugscheißersprüche absondern wie Schnecken ihre Schleimspur. Was wiederum heißt, der Druck im Kessel steigt weiter an, aber diesmal ohne die Hoffnung, dass sich jemand um das Notwendige kümmert. Wie wahrscheinlich ist es nun, dass das gut gehen wird? Die ehrliche Antwort lautet, nicht sehr wahrscheinlich. Dabei fällt zumindest mir auf, dass sich liberale Gutmenschen in den USA oft sehr stark bis fast ausschließlich auf innenpolitische Fragen konzentrieren. Das war in meiner Jugend, Gott sei Dank, anders. Wir haben uns damals die meisten Gedanken darüber gemacht, was wir als Land dem Rest der Welt angetan haben. In diesem Kontext möchte ich auf eine weitere wohlmeinende Liberale hinweisen, die US-Philosophin Susan Nyman. Sie hat ein Buch geschrieben, das in deutscher Übersetzung heißt »Von den Deutschen lernen, wie Gesellschaften mit dem Bösen in ihrer Geschichte umgehen können«. Bedenklich finde ich ein wenig, dass Nyman sich so sehr auf die Rassismusfrage eingeschossen hat. Rassismus ist in den USA sicher ein ganz großes Problem, hat aber die Welt da draußen insgesamt weniger Konsequenzen als die Kostenexternalisierung der Wirtschaft, die den Klimawandel massiv befördert, die Finanzierung des Staatshaushalts ausschließlich auf Pump, wobei die Rechnung dafür, anders als zum Beispiel in Japan, nicht dem eigenen US-amerikanischen Volk, das selbst massivste private Schulden hat, sondern immer nur dem Ausland präsentiert wird. Und dann wäre auch der schier unausrottbare Hang zu Aggressionskriegen zu erwähnen. Alles Dinge, die letztlich brisanter als der Rassismus sind. Eigentlich fällt mir ein Spruch von wem auch immer ein, die USA wären wie Burkina Faso mit Atomraketen. Und jetzt eine rezente deutsche Stimme. Jörg Himmelreich schrieb im Deutschlandfunk Kultur und ich zitiere, das große Wohlfahrtsprogramm des New Deal des Präsidenten Franklin Roosevelt in den 30er Jahren sprach einen sozial aufgeklärten politischen Liberalismus und Antirassismus an. Die innenpolitische Antwort auf den New Deal war als historischer Pendelschlag in die Gegenrichtung der republikanische Senator McCarthy, der mit seiner Bewegung unter der Flagge des Antikommunismus Homosexuelle und Schwarze gleich mitverfolgte und damit den politischen Konservatismus in den USA neu schärfte. Die neuerliche Antwort darauf war Präsident Johnsons Idee einer Great Society in den 60er Jahren mit dem Civil Rights Act von 1964, mit dem jede Diskriminierung aufgrund von Rasse, Religion, Hautfarbe und Geschlecht endgültig verboten wurde, zumindest gesetzlich. In dieser Logik ist auch Trump nur die Antwort auf Obama. Obamas Wahlerfolg spiegelte entgegen aller Hoffnung eben nicht ein Ende des Rassismus in den USA wider. Im Gegenteil, Trump personifiziert für viele Wähler, aber auch Wählerinnen, ein traditionelles amerikanisches Welt- und Wertebild des weißen Mannes, das sie bedroht sehen. Auch daher rührt die anhaltend hohe Zustimmung für ihn. Geschichte wiederholt sich nicht, aber der Rassismus und die tiefe Spaltung der amerikanischen Gesellschaft werden weiter fortleben. So spricht manches dafür, dass Joe Biden wieder ein Donald Trump folgen wird. Es scheint nur die Frage zu sein, ob es diese sein wird oder ein weiterer. Soweit das Zitat von Jörg Himmelreich. Diese Analyse ist sowohl richtig als auch falsch. Roosevelt wollte den Kapitalismus und den ganzen American Way of Life vor der latenten Gefahr der Weltwirtschaftskrise retten, die seine beiden Vorgänger Calvin Coolidge und Herbert Hoover, beides Republikaner, aus ideologischer Verblendung verkannt hatten. Sie hatten ausschließlich auf die Selbstheilungskräfte des Marktes gesetzt, die im Neoliberalismus wieder fröhliche Urstände feiern. Roosevelts Agenda war dagegen wirklich nicht liberal. Es kam den Leuten nur so vor, angesichts der Bräsigkeit und der sozialen Kälte der konservativen Meinungsmehrheit. Auch die Bürgerrechtsgesetze unter Johnson haben letztlich nichts gebracht. Die Konservativen, besonders in den Südstaaten, haben sie schlicht nicht umgesetzt. Die Versuche der Bundesregierungen und der Bundesgerichtsbarkeit, diese Gesetze in den letzten mehr als 50 Jahren umzusetzen, waren bis heute nur mäßig, falls überhaupt, erfolgreich. Dafür haben die konservativen Kräfte in den USA es immer wieder geschafft, die Schraube der Reaktion weiterzudrehen. Eisenhower war noch ein anständiger Konservativer alten Stils. Nixon war ein Berufskrimineller. Gerry Ford ein nützlicher, da beliebig beeinflussbarer Cretin. Reagan war ein Radikalideologe, wenn auch ein Dummer und ein Ignoranter. Bush Junior, das sogenannte Idiot Child, also ein kindischer Idiot, war eine Neuauflage von Gerry Ford, nur eben, dass seine Hintermänner viel geldgieriger und heimtückischer waren. Und dann kam Trump. Die Demokraten, die dazwischen im Weißen Haus logierten, waren aber auch ziemlich konservativ. Kennedy, Jimmy Carter, Bill Clinton, Barack Obama, alle standen sie im politischen Spektrum Deutschlands ausgedrückt weit rechts von Norbert Röttgen. Kennedy und Carter waren sogar rechts von Markus Söder. Das politische Koordinatensystem ist drüben halt ein bisschen anders. Was können oder müssen wir daraus lernen? Wir sollten von den Amis nicht zu viel an Fortschritt erwarten. Denn sie sind in keiner beneidenswerten Lage. Die USA haben nicht ein Empathieproblem oder ein Rassismusproblem oder ein Armutsproblem oder ein Staatsschuldenproblem. Nein, sie haben ein Allesproblem. Es ist ein idealtypischer Failed State wie aus dem Lehrbuch, ein bisschen wie Mogadischu Anfang der 90er Jahre. Da kann man machen nichts.